Es ist Bibeltraining, so wollen wir uns auch der Bibel bemächtigen und in der Apostelgeschichte forschen. Wir haben letzten Dienstag ein Studium getrieben in der Apostelgeschichte, denn zu dem Thema bin ich, was ich sage und sage ich, was ich bin, kann man am allerbesten die Apostelgeschichte studieren, denn dort zeigt sich in der ersten Berichterstattung, wie sich Kinder Gottes, wie sich Jünger Jesu verhalten in dieser Welt. Bin ich auch, was ich sage? Und wir haben darüber in der Apostelgeschichte 11 gesehen, dass damals das erste Mal Menschen Christen genannt wurden, die sich entschieden hatten, Jesus zu folgen. Jünger Jesu sind Christen. Echte Christen sind Jünger Jesu. Es gibt viele Namenschristen, aber ein wirklicher Christ im Sinne des Neuen Testamentes ist einer, der sich entschieden hat, ein Jünger Jesu zu sein, von Jesus zu lernen. Und eine Auszeichnung ist, dass solche Menschen immer zusammenkommen, um noch mehr über ihren neuen Lebensstil nachzudenken, damit sie eben entsprechend ihres Namens sich auch in der Welt verhalten. Und wir haben gesehen, dass in Apostelgeschichte 11 deutlich herausgestellt wird, Jünger Jesu sind Bekehrte, sind Gelehrte, nicht Gelehrte im Sinne, dass sie eine Professur haben, sondern sie sind gelehrt, sie werden ständig gelehrt, sie lernen aus der Heiligen Schrift. Und die Auszeichnung ist, es sind Bewährte. Die haben nicht nur mal irgendwie angefangen, hatten mal eine kurze Phase im Glauben an Jesus Christus, sondern sie bleiben dabei. Ich erinnere mich an eine Situation in der Klostermühle, als wir damals immer sehr viele Konfirmanden hatten. Pfarrer brachten uns in dieses Jugendzentrum sehr viele junge Leute, besonders auch viele Konfirmanden. Und da kam eine Mutter und sagte, ich habe meinen Sohn gebracht. Und sie strahlte über das ganze Gesicht. Und sie sagte, als sie mich sah mit der Gitarre und am Arm, ach, ist das schön, wie zu alten Zeiten. Ich sagte, was meinen Sie denn? Na ja, Sie und die Klampfe. Ich sagte, so, das ist eine Klampfe. Naja, und sagte, singen Sie auch noch diese Lieder? Ich sagte, ja, wir singen immer noch diese Lieder. Das ist gut, sagt sie, dass meine Kinder das jetzt auch mitbekommen. Ich sage, ja, wie ist denn mit Ihnen? Ja, wissen Sie, das war eben gut in der Jugend, aber jetzt haben wir natürlich ganz andere Dinge vor und wir haben nicht mehr so die Zeit und so. Aber es ist so gut, dass meine Kinder das mitkriegen, was wir auch mal in jungen Jahren glaubten. Tja, das sind Saisonchristen. Aber Christen sind, echte Christen sind Bekehrte, die gelehrt werden, Gelehrte und Bewährte, die im Glauben bleiben, die nicht nur angefangen haben, sondern wie Jesus seine Jünger rief, sagte er, sie kamen zu ihm und sie blieben bei ihm, um dann mit ihm und für ihn in diese Welt zu gehen. Und heute Abend wollen wir über diesen zweiten Teil sprechen, nämlich sage ich auch, was ich bin. Sage ich auch, was ich bin. Das heißt, rede ich über meine Beziehung zu Jesus. Da gibt es natürlich Menschen, die tun sich das schwer. Und das ist verständlich. Das kann einfach an der Furcht vor den Menschen liegen. Wenn wir da über fromme Dinge reden, dann denken wir, ach, die ziehen das in den Dreck und das machen wir nicht so gerne. Es kann auch an der Erziehung liegen. Viele unserer Älteren hier, wir sind so gelehrt worden in den Jahren, dass man das Fromme so für sich behält. Das tritt man nicht so raus, da redet man nicht so laut drüber. Man ist eben ganz bescheiden im stillen Kämmerlein sein Christ. Sein Christsein. Das ist natürlich nicht richtig, wenn man das vergleicht, zum Beispiel unsere Beziehung zu Jesus mit einer Beziehung zu einer Familie, dann schäme ich mich nicht, von meiner Frau, meinen Eltern oder von meinen Kindern zu reden. Oh, es gibt viele Dinge, die würde ich nicht hier breitreden. Ich würde nicht über alle Dinge, die in der Familie stattfinden, reden. Aber, dass ich eine Familie habe und dass ich Kinder habe und wie die Kinder sind, natürlich würde ich das sagen. Ich laufe doch nicht wie ein Junggeselle rum und bin schon über 30 Jahre verheiratet. Oder wie lange ist es schon? 33 oder so ähnlich. Ja, das macht man nicht. Und das bekennt man. Und so erwartet natürlich, dass der Christ auch von seiner Beziehung zu Jesus redet. Er soll ja gar nicht so viel von sich reden. Er soll von seiner Beziehung zu Jesus reden. Und so lesen wir das auch, dass der Apostel Paulus tat. Und es ist interessant, wie wichtig es ist, in unserem Glauben in der persönlichsten Form zu reden, nicht das Intimste, sondern das, was ich persönlich mit Gott erfahre, wie ich persönlich Gott begegnet bin, wie er mein Leben verändert hat. Und dass das so wichtig ist, sehen wir, dass es nur einige Kapitel in der Apostelgeschichte gibt und drei davon nehmen den Hauptanteil an in dem Zeugnis von Paulus. Kapitel 9, dort wird berichtet, wie Paulus zum Glauben an Jesus Christus kam. Und dann in dem Kapitel 22, da wird er vor der Verantwortung vor dem Volk gestellt in Jerusalem. Und jetzt im Kapitel 26, und das wollen wir lesen, Kapitel 26, erneut sein Zeugnis, wie er Christ geworden ist. Und wenn man die Apostelgeschichte im Ganzen liest, dann wird man feststellen, dass das Übliche war, dass man bekannte, dass man zu Jesus gehörte und dann natürlich von diesem Jesus erzählte, besonders denen, die keine Ahnung hatten, wer er war. So lesen wir im Kapitel 26. Paulus wird von Festus zu dem besonderen Gast Agrippa, dem König, gebracht. Und dann sagt Agrippa zu dem Paulus, es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Und da reckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich. Und hier geht's los. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll über alles dessen, ich von den Juden beschuldigt werde, allermeist, weil du kundig bist, aller Sitten und Fragen der Juden. Darum bitte ich, du wollest mich geduldig hören. Und jetzt erzählt er sein Leben. Zwar mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es wollen, bezeugen. Denn nach derer allerstrengsten Sekte unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und nun stehe ich und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die gegeben ist von Gott unseren Vätern. Und zu welcher Hoffnung sie kommen, die 12 Stämme, der unseren mit unablässigem Gottesdienst, Tag und Nacht. Dieser Hoffnung halber werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Er redet davon, dass natürlich durch die Prophetie des Alten Testamentes, des Alten Bundes, der Verkündigung der Propheten, festgehalten im Alten Testament, dass der Inhalt der Gottesdienste damals war, immer von der großen Hoffnung zu reden, dass der Messias kommt. Dass endlich wieder der Thron belebt wird, nicht mit einem Nachfolgen Davids, aber eben nicht in politischer Weise, sondern natürlich in geistlicher Weise. Davon haben die geredet. Zwar in der Hoffnung, dass es auch wieder ein Reich werden würde, wie unter Salomo, aber natürlich darin hatten sie die Schrift nicht richtig verstanden. Aber sie warteten auf einen König. Sie warteten auf einen Boten Gottes. Sie warteten auf den Messias. Und Paulus knüpfte an und sagt, davon rede ich. Warum wird denn das, wovon wir jetzt immer reden und predigen, wo alle Gottesdienste drüber sprechen, warum wird das als unglaublich angesehen? Nämlich, dass Gott Tote auferweckt. Zwar meinte auch ich bei mir selbst, ich müsste viel zuwider tun dem Namen Jesu von Nazareth, wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, wo ich viele Heilige ins Gefängnis brachte, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte, und wenn sie getötet wurden, half ich, das Urteil zu sprechen. Und in allen Synagogen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Und jetzt erklärt er das. Auf einem dieser Wege, nämlich nach Damaskus, so schreibt er Vers 12, und als ich nach Damaskus reiste mit Vollmacht und Befehl vor den hohen Priestern, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Wege ein Licht vom Himmel, heller als der Sonne Glanz, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde niederfielen, hörte ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und tritt auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich verordne zum Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch will erscheinen lassen. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen zu Damaskus und zu Jerusalem im ganzen jüdischen Lande und auch den Heiden, dass sie Buße täten und sich bekehrten zu Gott und täten rechtschaffende Werke der Buße. Und deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber mit Gottes Hilfe stehe ich da bis auf diesen Tag und gebe Zeugnis den Kleinen und Großen und sage nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen sollte, dass Christus sollte leiden und der Erste sein aus der Auferstehung von den Toten und verkündigen das Licht dem Volk und den Heiden. Ein mächtiges Kapitel. Wir dürfen natürlich jetzt nicht meinen, dass das die ganze Predigt war, sondern es war sicher nur ein Stenogramm, eine Zusammenfassung dessen, was Paulus sagte. Und er sagte es so mit einer Vollmacht und mit einem inneren Beteiligtsein. Das war nicht wie so einfach eine Ankündigung eines Wetterberichtes. Das war nicht wie wenn ein Sprecher im Fernsehen Nachrichten gibt, in der er ja seine Emotionen zurückhalten muss, sondern klar und deutlich nur die sachlichen Informationen weitergibt. Er kann ja davor nicht stehen und plötzlich anfangen zu weinen. Er kann ja davor nicht stehen und plötzlich lachen. Er muss sich zurücknehmen. Aber so können wir natürlich nicht eine Wahrheit weitergeben, die uns persönlich betrifft. Und darum wird von ihm nachher, wenn man es weiterliest, dass Festus ihn zur Raison ruft und sagt, sag mal, wie redest du denn hier? Wie kannst du dich so engagieren? Du rasest ja. Ich denke nicht, dass das irgendetwas mit Rasen zu tun hatte, als vielmehr mit dieser inneren Beteiligtsein, dass man die Wahrheiten über seine Beziehung zu dem lebendigen Gott nicht gleichgültig langweilig erzählen kann. Wenn Sie daran angesprochen werden, irgendwelche Personen, die ich vielleicht auch kenne, dass Sie kennen, dann kommt schon ein kleines Leuchten in Ihre Augen. Wenn es Menschen sind, die Sie besonders lieb haben, dann sind Sie auch entsprechend in der Stimme zu entdecken, dass Sie da beteiligt sind. Und wenn Sie eine ganz große Persönlichkeit kennen und ich sage Ihnen, was? Wenn Sie mich mal zum Beispiel mal fragen, wen ich so kenne, und dann würde ich sagen, oh, als ich anfing mit meinem Evangelisieren und Predigen, da habe ich Dr. Billy Graham kennengelernt und ich habe ihm diese Hand gegeben. Da kann ich nicht sagen, ja, ich habe auch mal einen Billy kennengelernt und habe mich mit ihm begrüßt oder so. Sondern ich würde es doch persönlich engagiert sagen, habe ich ihm diese Hand gegeben. Jetzt gucken Sie sich mal diese Hand an. Die habe ich wochenlang nicht mehr gewaschen. Wochenlang nicht mehr. Und das war fast wie ein stille Zeitersatz für mich. Ich meine, man ist doch da engagiert. Und jetzt haben wir, darum sind wir, was wir sagen, sind wir Christen, dann sind wir Nachfolger Jesu. Dann haben wir nicht nur eine Stippvisite gehabt, dann haben wir nicht nur was von ihm gehört, sondern haben wir Dinge erlebt, dann haben wir Dinge gesehen, dann haben wir Erfahrungen gemacht, die der andere nicht gemacht hat, wenn er ihn nicht kennt. Und so, wenn wir Christen treffen, die ebenfalls Jesus kennen, dann ist es wie in einer Familie, dann tauscht man über diese Begegnung und über diese Erfahrung aus. Und wenn es ein Fremder ist, dann versuchen wir ihm doch diese wichtigste Person in unserem Leben, Jesus Christus, bekannt zu machen und vorzustellen. In der Apostelgeschichte 4, Vers 20 steht, wir können es ja nicht lassen. Wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben, was wir gesehen und gehört haben. Das ist eigentlich, wenn es darum geht, heute Abend in dem Thema, sagen wir auch, was wir sind. Denn hat das damit zu tun, dass wir als Jünger Jesu, in der Nachfolge Jesu als Christen, etwas gehört haben und etwas erfahren haben, was etwas erlebt haben und darüber reden wir. Interessant, dass genau das, was in der Apostelgeschichte steht, was der Lukas aufgeschrieben hat, der Dr. Lukas, dass genau denselben Gedanken greift Johannes auf, der in besonderer Weise als Jünger Jesu so ihm ganz nahe war. Und da steht, ich lese Ihnen das vor, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, das da von Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben, mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Und jetzt sagt er es, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Und er fasst nochmal zusammen, Vers 3. Und was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Wozu? Dass auch wir mit euch durch diese Verkündigung eine Beziehung aufbauen. Er sagt das hier, dass wir Gemeinschaft haben, dann miteinander. Nicht nur ich habe die Beziehung zu Jesus Christus, zum Sohn Gottes, zum Vater, sondern wenn ich euch diese Botschaft verkündige, dann könnt ihr durch diese Verkündigung in dieselbe Beziehung treten. Und dann haben wir miteinander. Du hast eine Beziehung mit Gott, ich habe eine Beziehung mit Gott und wir zusammen haben dann diese lebendige Beziehung mit Gott. Und das, fasst er zusammen in Vers 4, schreibe ich euch, damit auch eure Freude, da unsere Freude vollkommen sei. Es gibt also in der Bibel Freude und größere Freude. Und die größte Freude der Christen ist nicht nur, dass sie eine Beziehung zu Gott haben, sondern dass sie über diese Beziehung zu Gott mit anderen reden. Das ist das größte Geschenk und das ist die größte Freude, dass wir dieses Geheimnis eben nicht für uns behalten, sondern darüber mit anderen Menschen reden. Ich sagte am Anfang, dass das vielen von uns schwerfällt, vor allem in der älteren Generation, weil man uns erzogen hat da drin, über diese Dinge redet man nicht, das spielt sich alles im kleinen Kämmerlein ab. Die Bibel macht einen Unterschied. Es gibt Dinge, die in unserer privatesten Beziehung, im intimsten Bereich unserer Beziehung zu Jesus mit all unseren Fragen und Sünden und Schuld und Nöte hineinkommt, das treten wir nicht breit in der Welt. Damit geht man in die Stille des Kämmerleins und dann breitet man diese Dinge vor seinem Herrn und Gott aus. Aber dass wir diese Beziehung zu ihm haben und was diese Beziehung uns bringt, das können wir nicht verheimlichen. Ein Christ hat keine Wahl, er ist Zeuge. Fragt sich natürlich, was für einer. Und ein Zeuge, der nicht bereit ist, von dem, was er gesehen und gehört hat, etwas zu sagen, der die Zeugnisverweigerung einreicht, ist in dem Sinne zwar immer noch offiziell ein Zeuge, weil er eben diese Dinge weiß, aber er ist es nicht in seiner aktiven Haltung, weil er es nicht praktiziert. Wir haben also hier zwei Dinge, wenn wir uns die Frage stellen, bin ich, was ich sage, sage ich, was ich bin? Wenn ich ein Christ bin, was habe ich dann zu sagen? Worüber reden wir? Zwei Dinge sagt er ja hier, er sagt, erstmal reden wir davon, was ich gesehen habe. Wir reden, wenn wir von Christus reden, von dem, was wir persönlich gesehen haben oder genauer mit Jesus erlebt haben. Jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, hat etwas mit Jesus erlebt. Ich habe da letztes Mal drüber gesprochen. Es fängt ja mit einer Bekehrung an. Und über diese Bekehrung kann er reden. Er ist aber nicht nur ein Bekehrter, sondern auch ein Bewährter, wenn er in dieser Beziehung zu Jesus sich weiter entfaltet, wächst in dieser Beziehung und somit weitere Erfahrungen macht. Und davon kann man ebenfalls reden. Welche Erfahrungen haben Sie mit Jesus gemacht? Reden Sie von Ihrer Bekehrung. Reden Sie und bezeugen Sie von der Gewissheit Ihrer Erlösung, dass Sie wissen, dass niemand Sie aus der Hand Jesu reißen kann. Reden Sie, bekennen Sie etwas über die Vergebung der Sünden. Nicht, dass Sie die Sünden aufzählen müssen und anderen groß ausbreiten. Ich habe mal in jungen Jahren eine Bewegung kennengelernt, die nutzten die Gelegenheit, Zeugnis zu geben, indem sie sich auf die Plattform stellten. Und dann kamen Menschen zusammen en masse. Und ich wusste gar nicht, wieso ist das so eine Attraktion. Die Attraktion war nicht zu Jesus hin, sondern in dem Bekenntnis dieser Leute, die erst einmal lang und breit erzählten, was sie alles in ihrem Leben vorher an Mist gebaut hatten. Und das war natürlich spannend. Damals war die Bildzeitung noch nicht mal so richtig in und da konnte man das dann sich jeden Abend anhören. Saftige Zeugnisse. Es haben sich im Grunde nur die nicht so wohl gefühlt, die sich zu früh bekehrt hatten, weil sie im Grunde darum nicht so ein schönes Zeugnis hatten, wo sie vorher so richtig tief in Sünden lebten und dann das Erlebnis hatten, wie Gott sie daraus befreit. Manche haben das vielleicht bedauert. Mensch, ich bin viel zu früh zum Glauben gekommen. So habe ich gar nicht mehr so richtig im Sumpf und in der Welt leben können. Und das war natürlich spannend, das sich alles so anzuhören. Und diese Bewegung hat damals zu sehr auf dieser negativen Seite geredet und nicht zu sehr von Jesus, der ja möglichst gerade diese Dinge zu sich nimmt, sie reinigt, und dann können wir davon reden, dass wir, wie Paulus sagt, ich bin der schlimmste Sünder gewesen. Aber der zieht doch nicht sämtliche persönlichen Sünden da hervor, um somit irgendwie noch sogar attraktiv zu sein in seinem Zeugnis. Nein, es geht darum, was haben wir gesehen? Haben wir eine Veränderung in unserem Leben gesehen? Haben wir Veränderung in dem Leben anderer Christen gesehen? Ihr Lieben, deswegen kommen wir zusammen. Deswegen kommen wir zusammen, nicht nur hier zu sitzen und was zuzuhören und wieder rauszugehen, sondern einander kennenzulernen, damit ich erlebe, was Gott mit ihrem Leben gemacht hat. Was er in ihrem Leben bewirkt hat. Darum wollen wir Zeugnisse hören, wie Menschen das bekennen und bezeugen, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Und wenn ich dann mit jemand spreche und er hat eine ganz besondere Not und ich kann da nicht mit, weil ich dieses Problem nicht hatte, kann ich mich gut erinnern an den einen oder anderen in der Gemeinde, den Gott durch solche Nöte hindurchgetragen hat. Wir erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Veränderung in unserem Leben. Veränderung in unserer Einstellung zum Leben, zum Geld. Einstellung zum anderen Geschlecht. Einstellung zur Arbeit. Einstellung überhaupt zum Bejahen unseres Lebens. Einstellung zu unserer Beziehung zu Gott. Dass wir Frieden mit Gott gemacht haben durch Jesus und Frieden von Gott kennen, sodass in manchen schlimmen Situationen, und viele Christen machen das ja mit in Weltsituationen, wo sie um sich herum keinen Frieden kennen, dass sie trotzdem in diesem Frieden in Christus geborgen sind. Davon reden sie. Und wenn sie das richtig studieren wollen, dann einfach mal flott die Apostelgeschichte lesen. Da gibt es genug Beispiele davon, was diese Menschen mit Jesus erlebten. Aber sie sollten ja nicht nur Zeugnis geben von dem, was sie gesehen hatten, die Veränderung in dem Leben eines Menschen, in ihrem eigenen Leben, in dem Leben anderer, sondern was sie gehört haben. Ich sagte ja am Anfang, bin ich, was ich sage? Ich sage, ich bin ein Christ. Und wir haben letztes Mal studiert, und da steht in der Apostelgeschichte 11, ich bin nicht nur Bekehrter, sondern ich bin auch ein Gelehrter. Ich bin gelehrt worden in der Heiligen Schrift. Der Jesus lehrte seine Jünger. Der Jesus nutzte jede Gelegenheit, wenn Menschen um ihn herum waren, sie zu lehren in dem Wort Gottes. Und darum ist das ein Markenzeichen der Christen. Sie kommen zusammen, so steht es in der Apostelgeschichte, um unter dem Wort, mit dem Wort zu arbeiten, aus dem Wort Gottes gelehrt zu werden. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Das heißt, die Apostel taten das, was Jesus tat. Er lehrte seine Jünger, die Apostel lehrten die Gemeinde. Wir werden gelehrt im Wort Gottes. Ja, was sollen wir denn eigentlich erzählen der Welt? Da geht es nicht in erster Linie rum, wie mir jemand mal sagte, als ich mit der Bibelschule einen Einsatz machte, und da habe ich einige junge Leute gebeten, mitzukommen und ein Zeugnis zu geben, ihre Bekehrung und ihre Veränderung. Da sagten die, nee, ich kann nicht. Ich fühle mich im Moment gar nicht so richtig wohl. Ich habe da gerade so Knatsch mit jemand. Und deswegen kann ich nicht richtig von Jesus reden. Ich sage, das hat doch mit Jesus nichts zu tun. Das hat doch mit dir was zu tun. Du sollst doch nicht von deinen Problemen reden. Ich lade dich ein, um heute Abend von Jesus zu reden. Ich kann nur deswegen, weil ich vielleicht Knatsch in der Familie habe, nicht bekennen, dass ich verheiratet bin. Das hat doch damit zu tun. Das sind doch zwei Paar Schuhe. Und so geht es nicht darum, wenn wir Zeugnis geben, dass wir von unseren Erlebnissen in der subjektiven Weise reden, sondern von der objektiven Geschehen dessen, was am Kreuz von Golgatha geschah, für die Menschen, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam, Sünder zu retten und bei mir, in meinem Leben, in meiner persönlichen Geschichte mit mir angefangen hat. Davon sollen wir reden. Wir sollen von Jesus reden. Darum steht in der Apostelgeschichte am Anfang, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, damit ihr meine Zeugen sein könnt, nicht eure Zeugen. Es geht nicht darum, ob du bekennst, mir geht es gut mit Jesus. Ich habe keine Probleme mehr mit Jesus. Ist alles wunderbar, ein kleines Gebet und schon ist alles in Butter. Ich kann fahren wie ein Verrückter, Gott bewahrt mich. Alle solche Geschichten sind nicht gefragt. Sondern als Jesus uns zu Zeugen macht, da sagt er, ich möchte jemand haben, der aus freien Stücken, weil er hundertprozentig dahinter steht, bekennt, wer ich bin. Die Welt weiß nicht, wer ich bin. Aber ihr wisst es. Wie gerne reden sie von jemandem, den sie lieb haben, den sie mögen, den sie gut kennen. Und ein anderer fragt, bittet um Auskunft. Da gibt mir doch bereitwillig Auskunft darüber. Wenn die Welt Jesus nicht kennt, wenn die Jesus, nicht nur das, wenn die Welt ihn verkennt, wenn sie in dem einzigen Heil vorbeigehen, das dieser Menschheit gegeben ist, der einzige Name, durch den wir gerettet werden können, ihn nicht vertraut ist, aber uns ist er vertraut. Wir sind Insider. Wir sind Kinder Gottes. Und es ist doch nicht angebracht, wenn wir nicht von ihm reden. Ihr Lieben, wenn es jetzt in den Urlaub geht, so lass uns dafür beten, dass wir Zeugen Jesu sind. Sind wir, was wir sagen? Oh, wir sagen, wir sind Christen. Was sind wir es denn? Christen sind Zeugen. Christen sind diejenigen, die sich Jesus angeschlossen haben, ihm folgen, damit sie nicht nur seine Erlösung in Anspruch nehmen, sondern Erfahrungen mit ihm sammeln und die objektivsten Erfahrungen über ihn aus dem Wort Gottes nehmen und diese ausbreiten in der Welt. Sind wir Zeugen? Paulus schreibt an den Timotheus, indem er sagt, alles, was du von mir gehört hast und von vielen Zeugen. Und haben sie sich mal hingesetzt und mal eine Liste gemacht, wer alles investiert hat in ihr Leben, was sie alles so von Gott wissen, was sie alles über die Bibel wissen. Wie viele Menschen, angefangen vielleicht von der Mutter, von Geschwistern, von Freunden, von dem Jugendwart, von den Pastoren, von den Predigern, den Freizeiten, was ist alles investiert worden in ihr Leben? Was wissen sie alles von Jesus? Soll dieses Wissen verborgen bleiben? Soll dieses Wissen eingegraben werden, in unserem Herzen abgelegt, ohne den Zugang zu finden über unsere Lippen in diese Welt? Jakobus warnt, er sagt, glaubt ihr denn, dass die Schrift umsonst sagt? Glaubt ihr denn, dass das Wort Gottes umsonst euch gegeben ist? Glaubt ihr denn, dass Gottes Reden nur eine Privatsache ist, über die wir uns hier versammeln? Sondern Gottes Reden ist immer an die Welt gerichtet. Ihr sollt das Salz und das Licht nicht der Gemeinde, sondern ihr sollt Salz und Licht der Welt sein. Ja, wie wird die Welt das hören? Kommt sie herein, sagt, oh, bitte haltet mir eine Predigt? Nein, die entkommt immer dem Reden Gottes. So wie damals Gott wollte, dass das Volk Israel auf den Berg kommt, sich heiligen und dann auf den Berg kommt. So steht es im Hebräer erklärt, Kapitel 11 erklärt, zu dem Geschehen in dem ersten Büchern Mose, im zweiten Buch Mose. Dass nämlich nicht nur Mose eigentlich auf den Berg kommen sollte, sondern das Volk sollte kommen. Aber das Volk wollte nicht kommen. Und ganz demütig sagte es, ach, wir sind es nicht wert, dahin zu gehen. Mose, geh du rauf und wenn du was hörst, was Gott dir zu sagen hat oder uns zu sagen hat, dann sag's uns und dann wollen wir das tun. Immer wenn er es ihnen später sagte, sagten sie, kannst uns ja viel erzählen. Gott möchte, dass die Welt hört, nicht nur wenige Auserwählte. Und darum machte Mose sich diese Mühe, nachdem er gehört hatte, nachdem er die Gebote hatte, nachdem er die Anweisung hatte. Er ging immer zum Volk, er versammelte das Volk und lehrte das Volk. Und wir müssen Wege suchen, denn das Volk ist nicht bereit zu kommen. Die breite Masse der Menschen will nichts mehr von Gott hören. Aber wir werden Gelegenheiten haben. Uns werden wenige Gelegenheiten gegeben, hier oder dort, dem einen oder anderen, das Wort Gottes hineinzusehen in sein Herz. Das sind Zeugen. Sind wir Zeugen? Bezeugen wir unsere Beziehung zu Jesus und die Wahrheit über Jesus, auch wenn sie noch nicht Vollgestalt gewonnen hat in uns und wahrscheinlich nie vollkommen uns machen wird. Aber wir dürfen von dem Vollkommenen reden. Lasst uns daran denken, sind wir, was wir sagen? Wir sagen, wir sind Christen. Christen sind Zeugen. Und durch die Nachfolge Jesu haben sie was zu sagen. Sagen wir es. Und hier in diesem Kapitel, das wir gelesen haben, möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen. Das Wichtigste ist die Dreiteilung des Zeugnisses, das Paulus gibt. Und diese Dreiteilung finden Sie in allen Abschnitten der Bibel, wo Menschen eine Begegnung mit Gott hatten. Es gibt nämlich immer den Teil, der hier aufgeführt ist, von Vers 4 bis 11. Das ist sein Leben, ehe es zu dieser direkten Begegnung mit Jesus kam. Dass das Leben des Paulus das er lebte, ehe er Christ wurde, ein Jünger Jesu wurde. Dann haben wir Vers 12 bis 18 die eigentliche Bekehrung, das ist das Kernstück des persönlichen Zeugnisses. Er erzählt hier, er hat es erzählt in Kapitel 22, es ist uns von Lukas berichtet worden im Kapitel 9. Er berichtet dreimal in der Apostelgeschichte, haben wir das persönliche Zeugnis, und er berichtet dort eindeutig und klar, wie es zu dieser direkten Beziehung mit Jesus kam. Die Bekehrung. So haben wir vorher, ehe er Christ wurde, dann die Umkehr, wie er Christ wurde, und dann offensichtlich, was hat sich dadurch verändert in seinem Leben? Das Nachher. Was ist anders geworden? Kapitel 19 bis 23. Die Veränderung, die durch Jesus in sein Leben gekommen ist. Wir haben also das Leben des Paulus, ehe er Christ wurde, das ist vorher. Wir haben die Bekehrung oder die Umkehr, das ist das Kernstück des persönlichen Zeugnisses von Jesus. Und dann die Veränderung, das Nachher, dass nach der Bekehrung sein Leben ein anderes wurde. Wir haben einen Einblick in sein früheres Glaubensleben, wie er ohne Christ ganz aktiv war, religiös war, sehr fanatisch, sehr darauf versessen, dass einfach die ihm gelehrten Sitten und Fragen des Glaubens hundertprozentig orthodox erfüllt wurden. Und da war er ganz eng drin gefangen. Und hatte selbst auch nicht das Verständnis, was er jetzt natürlich weiß haben, die ihm dort zuhören, können die auch nicht haben. So nimmt er sich in seinem ersten Teil seines Lebens hinein in das Geschehen oder in das Erleben dieser Zuhörer. Sie finden sich dort wieder. Sicher nicht im selben Ablauf des Geschehens, aber sie finden sich auch wieder, indem sie merken, ja, es gibt also auch für einen Christen eine Zeit, in der er nicht so persönlich intakt mit seinem Herrn Christus lebte, sondern im Gegenteil, ihn vielleicht gar nicht kannte. Das ist also dieser Vorteil, ein Einblick in sein früheres Glaubensleben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wenn wir uns mal hinsetzen, sollten wir uns ja mal Mühe machen, uns Gedanken zu machen, wie ist eigentlich mein Lebenslauf bis zum heutigen Tage? Wie sieht er aus in meiner Beziehung zu Gott? Und dann kommt man auf diesen Mittelteil, die Umkehr und die Bekehrung. Das ist, wie ist Jesus Christus, der lebendige Jesus Christus? Nicht dem, von dem man geredet hat. Der Paulus hat auch schon was von Jesus gehört. Er war ja dabei, diese Leute, die Jesus folgten, zu verfolgen. Der hat sich hingesetzt und studiert das ganze Geschehen. Aber er war dem Lebendigen nicht begegnet. Das ist ein Unterschied. Ob ich erzogen werde, auch in einer frommen Familie, und die Wahrheiten über Jesus höre, oder ob es zu dieser eigenen, persönlichen, lebendigen Begegnung mit Jesus kommt. Und das ist das, was die Bibel Bekehrung nennt. Diese Begegnung kann ein gewisser Prozess sein. Es kann ein punktuelles Erlebnis sein. Es muss aber nie das sein, was Paulus erlebt hat. Kommen immer Leute zu mir und sagen, ja, ich tue mich so schwer, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich Christ bin. Ich habe eben nicht so ein Erlebnis gehabt wie der Paulus. Natürlich nicht. Keiner hat so ein Erlebnis wieder gehabt. Aber es bedeutet nicht jetzt, dass deswegen es keine Leute mehr geben kann, die bekehrt sind. Also jetzt hier nur einen Menschen gegeben, der sie bekehrt hat. Wenn es auf so ein Erlebnis hinlaufen muss, dass man so eine Erscheinung, so eine Erfahrung haben muss. Nein, die meisten kommen zum Glauben durch die Predigt. Das Wort Gottes wird ihnen verkündigt, durch Freunde, persönlichen Gespräch, in der Bibelstunde, in einem Gottesdienst, in der Evangelisation, die man ein Buch liest. Und plötzlich wird dieses Wort lebendig, trifft mich und ich weiß, ich bin gemeint. Und ich stehe vor diesem Jesus und seinen Forderungen, der sagt, ich bin gekommen, dir die Schuld zu nehmen. Und dann bedeutet das, ich muss einsehen, ich habe Schuld und gebe sie ihm. Und dann erlebe ich dieses unfassbare Erlebnis. Ich bin gewiss, dass er mir diese Sünden genommen hat. Das bilde ich mir nicht ein. Wissen Sie, wenn Sie so ein Erlebnis wie Paulus gehabt hätte, irgendwo auf einmal so ein Sonnenschein, so ein Blitz und so eine Begegnung, vielleicht hätten Sie nach 3 Jahren gesagt, vielleicht habe ich nur schlecht geschlafen oder komisch, vielleicht ist das gar nicht so gewesen. Viel sicherer als so ein Erlebnis ist das Wirken des Geistes Gottes, der das Wort Gottes so lebendig machen kann in unserem Herzen, dass wir wissen, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und der Heilige Geist macht das deutlicher als diese helle Erscheinung bei dem Paulus. Sonst hätte wahrscheinlich mehr Leute Erscheinungen und weniger Erlebnisse durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch das Wort. Das ist die Norm, dass er durch die Verkündigung des Wortes Gottes auf einmal das Gewissen aufbricht und Menschen wissen, ich muss mein Leben Jesus übergeben. Und wenn sie das tun, wissen sie, ich bin erlöst. Und dann kommt das Nachher. Sie erzählen etwas über die Veränderung. Und das kann man jetzt, habe ich Ihnen ja vorgelesen, da erzählt er einfach nur Fakten, wie sein Leben, der einst gegen Gott war, nicht gegen Gott, Entschuldigung, gegen Jesus war, jetzt für Jesus ist. Der einst absolut dagegen war, dass die Heiden etwas vom Glauben hören, sondern das Heil war ja nur bestimmt für die Juden, jetzt plötzlich der große Verfechter wird und der erste große berufene Missionar für die Heiden. Er war früher dafür, dass Leute ins Gefängnis kommen. Und jetzt erreicht er sie mit Liebe. Er weiß, dass es die Nachfolge für ihn kein Pappenstiel ist, kein Zuckerlecken ist, dass es ein gegen den Stachel löcken. Das heißt, dass es hart ist, in dieser Nachfolge zu bleiben. Aber nichts kann ihn scheiden von der Liebe Gottes. Was hat sich wirklich verändert in unserem Leben? Manche mögen kein Zeugnis geben, weil sie meinen, sie hätten eigentlich nichts vorzuweisen, was sich groß verändert hat. Manche mögen kein Zeugnis von Jesus geben und ihn bezeugen, weil sie denken, es hat sich ja gar nichts verändert. Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Was ist denn schon neu? Meine Haare sind noch die gleichen. Plattfüße sind immer noch da, die blauen Augen noch. Und meine Frau und Kinder bestätigen, dass ich immer noch mein Temperament habe, das auch so anders und heilig werden sollte. Nein, das ändert sich ja nicht. Was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt gewiss bin. Eine neue Person dadurch, dass dieser Christus in mir lebt. Ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich bin sein Eigentum. Und das hat zur Folge, dass ich jetzt Interesse habe, ihm gehorsam zu sein. Das zeichnet uns Menschen aus. Früher hat mich das nicht interessiert, was der Pfarrer sagt. Früher hat mich nicht interessiert, was die Bibel sagt. Früher wollte ich nichts davon wissen. Jetzt ist es mein Verlangen, mein Hunger. Ich will mehr wissen von Gott. Das ist ein innerer Hunger, eine Bereitschaft, seinen Willen zu tun. Und wenn ich ihn nicht tue, bin ich tief getroffen und traurig darüber, dass ich ihn verletzt habe. Das ist neu geworden. Dass Jesus mir früher gleichgültig war und jetzt mein größtes Interesse ist, dass sein Name verherrlicht wird, dass sein Name ausgebreitet wird, dass Menschen hinausgehen in die Mission, dass im Wort Gottes in der Predigt sein Name erhoben wird. Das interessiert mich. Das ist neu geworden. Aber wir müssen nicht fromm übertreiben. Wir müssen nicht Dinge hervorbringen, um zu beweisen, dass wir Christ sind, wenn wir so krampfhaft sagen, ja, da habe ich denn früher andauernd geflucht und jetzt tue ich das nicht mehr. Dabei muss ich das schon richtig leise sagen, weil ich gerade noch vor einer Woche gerade los wieder auf den Putz gehauen habe. Früher fuhr ich wie ein wild gewordener Handfeger durch den Stadtverkehr und heute kriege ich nur noch zweimal im Jahr ein Knöllchen. Ja, das allein ist kein Beweis, dass ich Christ bin. Das können Leute auch. Wie Leute rumgehen und sagen, früher bin ich ein Trinker gewesen, jetzt bin ich keiner mehr. Früher habe ich geraucht, heute bin ich es nicht mehr. Das kann man in einem persönlichen Zeugnis erwähnen. Ganz persönlich von Mann zu Mann. Aber als Deklaration, Gott erweist sich dadurch, früher war ich gebunden an eine Zigarette, heute nicht mehr. Da können unzählige aufstehen, die sagen, das habe ich auch geschafft, auch ohne Gott. Das ist kein Beweis. Früher war ich egoistisch, heute bin ich so großzügig. Das glauben auch nur die, die ihnen zuhören. Aber die eigenen Angehörigen, die wissen es besser. Nein, neu ist geworden, dass Jesus jetzt da ist und ich mir sage, Herr Jesus, was habe ich wieder für einen Mist gebaut? Das ist doch gar nichts, hat doch gar nichts mit deiner Natur, mit deinem Wesen zu tun. Vergib mir. Ich habe eine neue Einstellung zur Zeit, zum Geld, zu den Mitmenschen. Und das ist alles von Gott geprägt. Und ich bin noch am Anfang und ich darf viel lernen. Denn Jünger Jesu heißt, Lernender zu sein. Und davon gebe ich Zeugnis. Noch einmal sagen wir, was wir sind. Wir sagen, wir sind Christen. Denn erzählen Sie, wie Ihr Leben war, soweit Sie noch das zusammenfassen können, wie es mal war ohne Jesus. Und erzählen Sie ihnen, wie Sie zum Glauben gekommen sind, ob das punktuell war oder sich hingezogen hat. Erzählen Sie, wie es zu dieser Bekehrung kam. Und dann denken Sie darüber nach, was hat sich wirklich in meinem Leben geändert, dadurch, dass ich Jesus jetzt zu meinem Herrn habe. Und davon reden Sie. Reden Sie immer von Jesus. Es war ziemlich dunkel, als ich Jesus noch nicht kannte. Es wurde hell, als er in mein Leben trat. Und er weist mir den Weg durch sein Wort, jetzt wo ich ihm folge. Paulus mahnt seinen Jünger Timotheus und sagt, darum, weil das so ist, weil Jesus das getan hat für dich, so schäme dich nicht des Zeugnis von unserem Herrn. Ich schäme mich nicht selten als Christ meines Zeugnisses, meines Lebens, meines Verhaltens. Aber ich möchte mich nie meines Herrn schämen. Und das soll unser Zeugnis sein. Wir wollen Zeugnis geben von Jesus. Wir wollen zusammen still sein, miteinander beten. Jesus, du hast Paulus sagen lassen, dass er seinem Timotheus, seinem Jünger, sagt, dass er sich nie seines Herrn und Heilandes zu schämen braucht. Herr, das wissen wir ja auch. Aber wir sind so enttäuscht von uns. Denn oft schämen wir uns nicht der Sünde unseres Lebens, in unserem Leben. Aber wir schämen uns unseres Herrn und Heilandes. Wir haben Angst vor den Menschen. Wir lassen uns das Vorrecht rauben, von dir zu reden. Wir geben und machen so viel Reklame über so manches in unserem Leben, was uns interessiert, was wir haben, was wir sind. Aber so ein schwaches Zeugnis von dir, der du unser Heiland, unser Herr bist. Herr, ich bitte dich, die wir irgendwie in irgendeiner Form wieder heute Abend und morgen und in den nächsten Tagen unter die Menschen gestreut werden, dass wir uns unseres Heilandes nicht schämen, dass wir klar und deutlich bekennen, wir sind Jesu-Jünger. Wir sind Christen, bekehrte, gelehrte, bewährte. Und es soll sich bewähren, bewahrheiten, dass wir auch mutig von dir reden, nicht von uns, aber von dir, damit auch unsere Freude vollkommen wird, die schon groß ist, weil wir dich haben und wir so vieles erleben. Aber dass unser Zeugnis einem Menschen helfen kann, den Weg zu dir zu finden, das ist die vollkommene Freude. Und die wollen wir auch erleben. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen.